Okay, ich sehe euch. Heute früh saß ich da am Frühstückstisch in meiner Logie in Bad Münstereifel, so heißt es. Wart ihr schon mal da? Und dann hole ich mein iPhone raus, schlage meine Bibel auf und ich lande in Malachi. Da muss ich also das letzte Mal stehen geblieben sein. Und ich lese euch mal vor, was in Malachi 3 mir dann ins Auge stach. Das hat unmittelbar mit der Botschaft heute zu tun, die ich bringen möchte. Ich war schon erstaunt, wie Gott nochmal nachlegt und sagt, ja, mach die Botschaft. Malachi 3, da heißt es, in Vers 12 schon, wie wir es im Psalm gesehen haben, und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr, der Herrscher. Und dann ist dieser Jubel ja angebracht. Und es geht weiter. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir denn gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der Herrscher? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und das war das Stichwort. Es wurde ein Buch der Erinnerung geschrieben für die, die den Namen des Herrn achteten, die also Gott fürchteten. Und nicht so wie die Frechen und Gottlosen, Gott den lieben Mann lassen. Und da war ich ja gestern Abend noch am Abendessen in der Kneipe, Hotel war das halt. Und dann bin ich da mit dem ganzen Lokal, vielleicht 10 Leute ins Gespräch gekommen, als sie erfuhren, dass ich ein frommer Mann bin. Und wisst ihr, wie das gegangen ist? Ich sage, ihr müsst mal meine Mails checken. Mein iPhone ist ein bisschen immer klein. Können Sie mir den Internetzugang geben? Dann kann ich mit meinem Laptop rein. Dann sagt er, ja. Und das Passwort, Kirchturm. Sage ich, auf die Idee kommt keiner. Ja, das passt ja dann zu meinem Dienst morgen. Ja, was sind Sie denn? Und dann habe ich sie gehabt. Gell? Und heute früh habe ich gesagt, und gestern Abend auch, wäre mal schön, wenn wir uns mal in der Kirche wiedersehen würden. Kirche versteht ja jeder Mensch. Gell? Ja, und dann war hier dieser Text am Morgen, das Buch der Erinnerung. Ich habe ja den Text schon durchgegeben. Wir werden heute einen Text einschauen aus dem Titusbrief. Kapitel 3, nur 2 Verse, aber die haben sie in sich. 2 Verse, Titus 3, 1 bis 2. Ich lese mal aus der Elberfelder hier, aus der Revidierten. Da heißt es, Titus 3, 1, Vers 1 bis 2, wer mitlesen möchte. Erinnere sie, deswegen das Buch der Erinnerung. Erinnere sie staatlichen Gewalten, das muss man hier ergänzen, aber die Exousia sind die staatlichen Gewalten im Neuen Testament und Mächten, untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Bist du bereit? Sind wir bereit? Ihr habt das vorher mit dem Zeugnis so locker gesagt. Wenn wir nichts mehr zu erzählen haben, habe ich gesagt, ja, dann warten wir darauf, bis die Situation wiederkommt. Da habe ich so ein bisschen locker gesagt. Aber bist du wirklich bereit, das zu tun? zu jedem guten Werk bereit, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an alle Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Den Text, den müssen wir setzen lassen, den Text, der ist so voll. 7 Erinnerungen habe ich gesehen. Einmal dem Gewalten oder Obrigkeiten untertan zu sein. Gehorsam zu leisten, ein 2. Punkt. Ein 3. zu jedem guten Werk bereit zu sein. Dann erinnere sich niemand zu lästern, ein 4. Punkt war das. Und eine 5. Erinnerung, sei nicht streitsüchtig. Und eine 6. Erinnerung, sei milde. Und 7. schließlich, Sanftmut erweisend, Badetipp allen Menschen. Besonders auch deiner Ehefrau oder deinen Anvertrauten im Haus. Manchmal hat meine Frau zu mir gesagt, wenn ich gestresst heimkomme und dann mein Ton eben nicht voll so lieblich ist, dann sagt sie, gell, bei den anderen da warst du lieb und jetzt kommst du heim. Ja, muss ich mich schämen. Und dann fahre ich natürlich auf die Bremse. Also, erinnere sie erstens, staatlichen Gewalten untertan zu sein. Gewalten und Mächte sind Autorität. Autoritäten. Doch wir haben in der Schrift sehr unterschiedliche Mächte und Gewalten. Hier in unserem Text ist es schon deutlich. Unsere Textstelle, die macht deutlich, dass es dabei um die staatlichen Ämter, Obrigkeiten, Regierenden, Könige, Kaiser, was weiß ich, Diktatoren, die das Sagen haben. Archon ist der Erste, der also vorne oben dran steht. In Amerika ist das der Trump, bei uns ist das die Frau Merkel. Und denen sollen wir untertan sein, denen sollen wir gehorchen, den Obrigkeiten. Jetzt macht ihr in eurem Herzen schon Klammer auf, aber, Klammer zu, ja, so ist es. Hier steht es aber mit Punkt am Ende. Wir sollen ihnen gehorchen. Den staatlichen Gewalten untertan, untertan ist ein starkes Wort. Lesen wir noch einen Paralleltext, der Klassiker. Christian, wo steht er? Natürlich, du weißt es. Römer 13, den müssen wir auswendig lernen. Römer 13, nur 3 Verse, nicht das ganze Kapitel. Jede Seele, und Seele heißt jeder Mensch, unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine solche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Das ist auch ein Punkt. Also jetzt die Leute, die ich aufgezählt habe, und auch Tyrannen sind von Gott verordnet. Und wir haben eine alte, blutige Geschichte mit unserem Dritten Reich und dem Adolf, der damals die NSDAP und dieser Mann, der Führer, die Autorität war. Und da war das Bibelwort auch bekannt, in unserem Land, in den Kirchen, in den christlichen Versammlungen. Wer sich daher, weil eben Gott die staatliche Obrigkeit, welcher Farbe auch immer, verordnet hat, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Und vorher haben wir gehört, dass jemand schon zum Gericht aufgeschrieben ist. Im Psalm. Und hier steht, die aber widerstehen dem, was Gott angeordnet hat, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse Werk. In der Regel. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, So tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Das reicht schon. Da kann man stundenlang drüber nachdenken und philosophieren. Aber wir können auch die Bibel nur reden lassen. Mit der Erwähnung des guten Werks und des Tun des Guten, da haben wir total von den Römer 13 eine Brücke in den Titusbrief. Da geht es um die guten Werke. Oftmals auch die Menschen, die Kinder Gottes vor allem, tun sollen. Das gute Werk im Titusbrief. Und da schauen wir uns dann dazwischendrin jetzt innerhalb dieser 7 Punkte, die wir gefunden haben, kurz an. Es ist wirklich nur kurz. Ein zweiter Punkt: Erinnere sie, untertan zu sein und Gehorsam zu leisten. Und Erinnerung ist hier eine Arbeitsweise, die Gott gegeben hat. Und er hat uns da oben irgendwo das Erinnerungsvermögen gegeben. Aber ich kann mich ja nur erinnern, an was kann ich mich nur erinnern? Ja, an das, was da drin ist, was ich gebunkert habe, was abgespeichert ist. Was ist bei uns alles abgespeichert? Ab und zu fragt ihr, da kommt Joder, Festplatte reinigen, fragmentieren heißt das. Das bräuchten wir da andauernd, dass wir ablegen, was wir nicht brauchen und nur das behalten, was wir brauchen. Das wäre super. Ja, und deswegen werden wir erinnert durch das Wort Gottes, was wir brauchen. Erinnere sie, untertan zu sein und Gehorsam zu leisten. In Titus 2 war das ja auch schon gefragt, wenn ihr in Kapitel 2 in Titusbrief reinschaut, da ist von der Unterordnung der Frauen die Rede. Und die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren, sich ihren Männern unterzuordnen und sie zu lieben. Da steht genau dasselbe Wort, hypotasso, unterordnen, ich unterordnen. Ja, hypotasseste, ihr sollt euch unterordnen. Also ein Imperativ. Ordnest du dich unter? Aber das ist nicht ohne Bestimmung, wie dieses Unterordnen geschieht. Das wäre ja brutale, reine Willkür, wenn wir uns in jeder Situation unterordnen müssten ohne Christus. Und das ist die Anbindung, wie es Christus möchte. Sollen wir uns alle unterordnen. Die Frauen den Männern, die Männer dem Haupt, die Gemeinde dem Christus. So sollen wir uns unterordnen. Hypotasso ist ansonsten ein sehr starkes Wort, wurde in der Militärsprache gebraucht, wenn ein General, der ja alle Armeen befehligt hat, diese Armeen mussten gehorchen. Hypotasso, sie waren untergeordnet. Oder der Großwildjäger, der endlich seinen Elefanten oder Nashornzahn hat, legt seinen Fuß auf sein Beutetier, dann ist es untergeordnet. So ein starker Ausdruck. Und jetzt sollen wir uns den staatlichen Obrigkeiten, den Exousia heißt, unterordnen. Wir sollen uns unterordnen. Ja, aber wie es sich im Herrn geziemt, Kolosser 3, Vers 18, und dann Epheser 5, die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Wie? Vers 24. In Römer 13 haben wir es genau mit diesem selben Ausdruck zu tun, wie hier in Titus Brief. Hypotasso also. Und es wird im selben Zug auch begründet. Und das ist gut für uns. Römer 13, der erste Teil vom Vers 1, da heißt es, warum Unterordnung? Denn es ist keine staatliche Gewalt oder Autorität außer von Gott. Das ist begründend. Deswegen sollen wir uns unterordnen. Und das ist jetzt wirklich ein Erfassen im Glauben. In Amos 3 steht einmal diese bekannte Aussage, geschieht etwa oder wird das Horn in der Stadt geblasen aus irgendwelchen lockeren Grund oder geschieht etwa ein Unglück oder eine Sache, ein Ereignis oder Ding in der Stadt, das der Herr nicht zulässt? Christian, ich habe euch verführt. Wirkt, steht dort. Also nicht abgeschwächt, sondern der Herr steckt hinter jeder Sache. Und so steckt er auch hinter der Obrigkeit. Er hat sie angeordnet. Nicht der Teufel, damit es uns schlecht geht. Das wäre eine gute Lösung. Ja? Dann könnten wir auch sagen, den Teufel gehorchen wir nicht. Also Uzi raus, Obrigkeit tot. Das haben ja viele gemacht, zumindest probiert. Die Tyrannen beseitigt. Ein edles Motiv, damit es den anderen gut geht. Aber was sagte Timotheus? Betet für eure Obrigkeit, damit es euch gut geht. Völlig anderer Ansatz. Ganz anders. Wir haben noch eine Begründung in Vers 3, Römer 13, Vers 3. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk. Ich habe es ja schon betont gelesen. In der Regel belohnt die Obrigkeit das gute Werk. Hier bei uns in Deutschland gibt es sogar das Bundesverdienstkreuz. Das kriegt einer, der viel Wohltat getan hat. Und auch noch ein dritter Grund, eine Begründung, Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin und gleich nachgelegt, denn sie trägt das Schwert. Sie wird also ausführen, was die Obrigkeit zu tun hat mit dem Schwert. Das ist schon, die Predigt hat sich mir aufgedrängt mit diesem Corona, weil ich mittlerweile genug Brüder kenne, die sagen, jetzt ist aber endgültig aus, jetzt geht nichts mehr. Die haben keine Geduld und haben vielleicht auch eine falsche Gottesschau. Bist du bereit zu jedem guten Werk? Dann tu's, sagt der Römerbrief. Titus, sei bereit, tu's. Und kämpfe nicht gegen die Obrigkeit. Wir haben so viel Raum noch in unserem Land, Gott zu dienen und auch der Obrigkeit zu gehorchen. Und dann kommt am Ende etwas Gutes raus. Die Folgerung aus dieser Tatsache, Vers 5 in Römerbrief, 13, Vers 5, darum ist es notwendig, untertan, Hypotasso also zu sein, Hypotassestai heißt es hier genau, zu sein, weil Gott es so vorgesehen und eingerichtet hat. Deswegen. Der staatlichen Obrigkeit, der Regierung, der Luther, der sagt, glaube ich, den Königen und Fürstentümern, ist also Unterordnung, ist Unterordnung angebracht. Gehorsam dem Obersten oder den Ersten. Obrigkeitsgehorsam hat aber Grenzen. Wer hat es jetzt in den letzten Monaten schon mal so über die Lippe gebracht? Wahrscheinlich einige. Aber haben wir uns das genau angeschaut, in welchem Kontext dieses Wort in der Apostelgeschichte gegeben ist? Kapitel 5, Vers 29. Hat Gott uns verboten, von Gott zu, hat uns unsere Obrigkeit verboten, Zeugnis zu geben von Gott, uns zu versammeln hier, zu beten, wir können über Internet, wir können jetzt in größeren Rahmen, du bist um deines Glaubens willen nicht gemattert und gequält und eingesperrt worden oder gar aus mit deinem Leben. Nein, es geht uns gut. Und wenn wir wirklich an die Christen in der Verfolgung denken, dann müssen wir schamrot werden, wenn wir meinen, uns geht schlecht, schamrot. Täglich sterben Menschen an diesen Systemen dieser Welt, die gottlos an ihnen handeln. Sie ertragen es. Ein drittes, und jetzt kommt das mit den guten Werken, erinnere sie, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Grundsätzlich gilt somit für den Christen die Bereitschaft, zum guten Werk oder zu den guten Werken. Wir müssen jetzt nicht Katholiken werden, um dann irgendwie uns bei Gott irgendwas zu verdienen. Das ist ja gar nicht gemeint. Wir wissen genau, Mensch, es ist dir gesagt, was gut oder was böse ist, weil der Geist Gottes in Korrelation mit dem Wort Gottes uns das auch deutlich macht, was gut ist, was das gute Werk ist. Und ich meine mit dem guten Werk bitte jetzt nicht, die alte Oma immer wieder über die Ampel zu führen. Ja, das ist ein Minimalteil von den guten Werken, die wir vielleicht tun sollen. Was ist das gute Werk? Müssen wir definieren. Das musst du definieren in deiner Situation, mit Gott zusammen. Philipper 4, Vers 8, und das war für mich keine gute Zeit, als ich diesen Text predigen sollte. Weil da geht es um Sanftmut, um Milde, um Tugend, um es abzuwägen und nach dem Guten beim anderen zu suchen. Und da habe ich mich manchmal schwer getan, weil ich zu schnell mit der Faust auf den Tisch gehaut habe und ungeduldig war und sage jetzt, mach's doch endlich. Was bist denn du für lahme Socken? So ungefähr. Ja. Nein, wir sollen suchen und erwägen und das Gute dann behalten. Und so sollen wir gegen der Obrigkeit unsere Haltung einnehmen. Jeremia ist ja schon uralt her, sagte einmal, als Judäa in der Gefangenschaft war, in Babylon, er sagte es in Form von einem Brief, er hat zwei Briefe dahin geschrieben, und in Kapitel 29 sagt er den Gefangenen in Babylon, suchet der Stadt Bestes, das Wohl der Stadt. Und wir suchen auch das Wohl der Obrigkeit. Wie geht es? Indem wir für sie täglich beten, namentlich beten. Schreib dir eine Liste auf, wenn du vergesslich bist, wer hier der Landesfürst ist, wer die Ministerpräsidenten von den Bundesländern sind, wer die einzelnen Minister sind, und bete für sie. Und achte darauf, was sie tun. Und dann tust du das, was Paulus den Timotheus schreibt. Bete für die Obrigkeit, damit es dir gut geht. Und das tun wir leider nicht. Viele von uns sind auch gar nicht zur Wahl gegangen. Und dann haben wir die Regierung, unter der wir leben. Das nennt man Demokratie. Und Gott ist dabei. Er hat es angeordnet. Das gute Werk und die guten Werke im Titusbrief, also ganz kurz. Titus 1, Vers 16. Da heißt es, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und so jeden guten Werk unbewehrt. Die reden über die guten Werke und was man vielleicht tun sollte, aber es kommt nie dazu, dass sie es wirklich tun. Ja, das ist nicht gut. Dann bist du unbewehrt. Wir müssen auch sehen, der Hintergrund der Gemeinde hier, es waren ja aus der Welt herausgerettete, die jetzt durch den Titus und Paulus belehrt werden. Und das war ein Punkt, diese Leute waren nicht unbewehrt. Die haben gerade so weitergelebt, als sie vorher auch schon gelebt haben. Da haben sie halt die Obrigkeit bestochen, dann ist es ihnen auch gut gegangen. Die haben andere Wege gesucht. Und jetzt zeigt es der Titus den Kretern auf. Gott kennen, also im Sinne von Glauben da anerkennen, sollte aber ein bestimmtes Verhalten und Handeln in guten Werken zur Folge haben. Überleg dir selbst, was du da tun kannst. Die Irrlehrer hier waren ja Irrlehrer in der Gemeinde, im Umfeld, geben zwar an, dass sie Gott kennen, aber es fehlen ihnen eben die entsprechenden Beweise, nämlich die guten Werke. Sie sind unbewehrt. Das heißt, sie haben nichts Wahres und Echtes, was einer Prüfung Gottes standhält, vorzuweisen. Geh doch mal zu deinem Bürgermeister und sag, ja, Herr Bürgermeister, muss das alles sein? Können wir nicht. Und du wirst erstaunt sein, wie offen dein Bürgermeister ist. Wie offen Menschen sind, die keinen Glauben haben, wie wir einen Glauben haben. Indem du hingehst, tust du ein gutes Werk. Du stellst diesen Mann oder diese Frau, egal, diesen Amtsschimmel, auf einmal vor Gottes Angesicht. Und nun kann er nie mehr sagen, er wusste nicht davon, dass es einen Gott gibt. Und das hat uns doch alle zum Nachdenken gebracht, die Zeit, in der wir jetzt leben. Machen wir uns neu auf. Nützen wir diese Eindrücke und die Bedrückungen und die Einsamkeiten in unserem Umfeld. Wir werden hier auch sehr stark an Jakobus erinnert. Du redest so schwofig von deinem Glauben. Zeig mir deine Werke. War also schon immer zu jeder Zeit in der Christenheit ein Problem. Gehen wir weiter. Ein Vorbild guter Werke sein, also Vorbild guter Werke. Die guten Werke, die können nur so ausschauen, wenn sie der gesunden Lehre entsprechen. Das heißt also, erst in der Schrift die Grundlage suchend und dann ans gute Werk gehen. Nachdem du bereit warst, dann ans gute Werk zu gehen. Christlich ist heute ja vieles. Humanistisch geprägt ist ja modern. Und das Gutes-Tun-Syndrom, aber auf eine falsche Art. Wer die gesunde Lehre der Schrift für sich zur Norm werden lässt, der wird gute Werke in allem hervorbringen und anstreben. Es gehört zum gesunden Christen. Kinder Gottes hinterlassen offensichtlich und nachhaltend einen guten Geruch, einen guten Eindruck. Jetzt erinnere ich mich gerade an die, was ich vorher gesagt habe mit der Lucy. Wir haben nicht andauernd überlegt, wir müssen einen guten Eindruck hinterlassen. Aber wir haben bei ihr einen Eindruck hinterlassen. Und dieser Eindruck, der hat auf sie ja, Druck ausgeübt letztendlich, eine Ergänzung gebracht und hat sie zu Christus gebracht, weil sie es gesehen hat, wie Christen leben. Mit Eifer am Werk sein, ein dritter Punkt, Titus 2, Vers 14, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Wir sind eifrig zu guten Werken als gesunde Christen. Eifrig heißt also nicht alle, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht, irgendwann komme ich schon, dann werde ich vielleicht dann auch der mal eins tun, wenn es mir gerade passt. So ist nicht Eifer. Eifer, aber mit dem richtigen Vorzeichen, mit der richtigen Grundlage. Sonst wird es auch wieder zu einem falschen Stress und wir wollen uns vielleicht bei Gott dann durch besonders Eifer etwas verdienen oder ja, uns gut darstellen. Nein, das ist nicht gemeint. Hier heißt es ja auch, da bekommen wir einen starken Hinweis, wozu uns Christus gerettet hat. Er hat uns losgekauft, er hat uns gereinigt für sich selbst. Das ist seine Gemeinde, die hat er erworben, erkauft durch sein Blut. Und dann kommt in der Schrift immer ein damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch gerettet hat, zum Beispiel. Petrus Brief. Ja, das heißt, wir sind fleißig als Christen in dieser Abhängigkeit von Gott. Erinnert euch an das Ende von der Bergpredigt. Da ist ja dieses Bekannte, das sind die zwei bekannten Bauwerke, wo die Häuser bauen, aber auf einer falschen Grundlage. Der eine wollte schnell fertig werden, der war mit Eifer und mit Fleiß dran. Hat zuletzt aber alles nichts genützt. Das Haus ist in sich zusammengebrochen. Eine Katastrophe war es. Und das ist der falsche Eifer gewesen. Und weil er für sich selbst gebaut hat, er hat nicht richtig zugehört, wie man ein Haus baut und wie der Herr sein Haus bauen möchte. Psalm 127. Es ist umsonst, wenn wir früh aufstehen und so weiter und so fort und selber an der Hütte rumwurschteln, die wir bauen, das heißt unser Lebenshaus. Das muss genauso im Gespräch mit Gott stattfinden. Sonst ist es vergeblich. Und dieser Psalm 127, ich habe mal nachgeschaut, vor 10 Jahren habe ich das erste Mal darüber gepredigt. Und da habe ich schon gesagt, dieses Haus Europa wird ohne Gott gebaut. Das muss in einer Katastrophe enden. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt einen kleinen Eindruck von einer kleinen Katastrophe, weil uns Wohlleben auf einmal davon tangiert wurde und es nicht mehr so einfach. Ich bin heute früh auch schon versäckelt worden, weil ich in die Tankstelle ohne Maske reinkrumpelt bin. Dann bin ich halt wieder raus, habe mich entschuldigt und sage, ich vergesse es immer wieder, tut mir leid, ich will Sie nicht anstecken. Hätte ich noch mehr Zeit gehabt, hätte ich Sie in das Gespräch verwickelt. Ja. Gehen wir weiter. Viertens, die Bereitschaft zum guten Werk, zu jedem guten Werk bereit, habe ich ja jetzt auch schon ausführlich immer wieder durchscheinen lassen, wie es in unserem ersten Vers vom Predigtext steht. Es werden sich immer wieder Gelegenheiten, das sind Zeitpunkte, wir haben ein Zeitfenster auch, wo wir solches tun können. Gestern habe ich darüber geredet, dass Gott unsere Wege bahnt, habe ich den Brüdern gesagt. Und diese gebahnten Wege sind Vorbereitungen Gottes in diese Heilssituationen hinein, in die du kommst und ein anderer Mensch wird heil. Durch dich, nur durch dich. Ich habe jetzt was Schönes erlebt, Pfingsten habe ich bei uns in der Gemeinde gepredigt. Und dann kommt ein Mann herein, 45, und dann sagt er, du, ich bin schon gespannt, was du mir heute zu sagen hast. Ist euch das schon mal passiert? Das, was du mir heute zu sagen hast. Ich bin ja nicht so oft bei uns in der Gemeinde, jetzt war ich jetzt einmal mehr, im Jahr vielleicht 4-mal zum Predigen. Und immer bin ich auf diesen Mann zugegangen und habe gesagt, ja, wie geht's? Hast du das verstanden, was ich gesagt habe? Ein Unternehmer hat 80 Leute unter sich. Er muss also andauernd sagen, er muss andauernd Imperative aussprechen. Ja, und dann sagt er mir das, ich bin gespannt, was du mir heute zu sagen hast. Ich sage, ja, ich hoffe, Gott verwendet mich, wenn du mich so hoch oben ansiedelst. Und es hat eingeschlagen bei dem Mann. Hernach haben wir draußen am Hof dann noch lange gesprochen. Und dann sagt der Hans, weißt du das? Während meine Frau immer im Gottesdienst war, er ist ja ungläubig, die Frau geht aber immer und ist aktiv als Christ und bezeugt Christus. Und er hat sich immer irgendwie komisch gefühlt gegenüber seiner Frau, tut ja gar nichts für Gott, so war sein Denken. Und dann sagt er zu mir, während meine Frau, sie hat ja auch die Kinder mitgenommen in die Versammlung, im Gottesdienst war, war ich daheim und habe auch Bibel gelesen und dieses Heftchen hier. Und dann habe ich genau das getan, was in dem Heft steht und was du gesagt hast. Ich habe mich bekehrt. Sag ja, warum hast du das uns in der Versammlung noch nicht gesagt? Das wird Freude sein, wenn er es in der Versammlung. Ich habe es auch noch nicht weiter gesagt. Ich bin gespannt, was das rauslässt. Und diesen Mann habe ich schon 2-mal zu mir nach Hause eingeladen. Und jetzt haben wir ausgemacht, bin ja gerne in der Sauna, ob das Sommer oder Winter ist, immer wieder mal. Und dann werden wir zusammen Jüngerschaft anfangen. Und ich werde ihn weiterführen auf dem Weg mit dem Herrn. Das gute Werk, bereit zu sein, hoch von Christus denken, viel höher, der kann den verkapselsten Menschen, den verdrehtesten Menschen retten, überführen und heil machen an seiner Seele, durch und durch und an seinem Verstand. Also ein viertes, Bemühungen um gute Werke. Wir sollen Eifer haben für gute Werke, aber wir uns auch bemühen. Das heißt, was ich meinen Kindern immer wieder erklärt habe, Papa, wie magst du das, dass du mit denen und denen jetzt so reden kannst und Sage ich, weil ich andauernd bete, dass der Herr mir hilft, dass ich das erkenne, was ich auch tun soll an diesem Tag oder in der Situation. Das heißt, innerlich bin ich immer bereit, oder soll ein Kind Gottes innerlich bereit sein, bemüht sein, gute Werke zu tun. Und das, was ich tue, ist ja nur ein gutes Werk, den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Eins, aber das Wichtigste. Und das hat mir Gott gegeben. Gott hat dir vielleicht was anderes gegeben. Aber es wird immer um dieses Evangelium gehen. Die Männer auf der Freizeit habe ich auch gefragt, erklär mir doch mal, ob jung oder alt, was ist das Evangelium? Und wenn wir schon unter uns Probleme haben, das Evangelium zu erklären, wie soll ich es denn dem Kind auf der Straße und den Menschen auf der Straße erklären können, dem ich so schnell begegne, in der Straßenbahn oder in der Eisdiele oder beim Bäcker oder an der Kasse? Da haben wir überall Zeit, oder in der Apotheke oder bei den Ärzten. Also wir sollen uns bemühen und beten und den Eifer haben, dann das Werk zu tun, wenn es vorhanden ist. Und dann bete ich immer schon, immer andauernd, nicht nur einmal, Herr, bitte segne das Werk meiner Hände und hilf mir, dass ich so lebe, dass du mich segnen kannst, dieses Werk meiner Hände und Füße, wo sie überall hingehen, oder die Augen, wo sie hinschauen. Das ist doch so umfassend, unser Leben als Christ. Und das haben wir hier in diesen Texten, da werden wir erinnert, was wir sind und was wir sollen, was wir haben. Hier sehen wir, was Gottes Wille für alle Gläubigen ist. Bedacht sein, darauf sinnen und überlegen, wie komme ich eben dahin? Meinetwegen wie in einem guten Schachspiel. Da denkst du vielleicht 10 Züge voraus schon, wo das hinführt, wenn du Erfahrung hast. Und am Ende magst du den anderen, kommst du ans Ziel. Christen, ein fünfter Punkt, sollen Frucht bringen. Hast du Frucht? Wie sieht deine Frucht aus? Es gibt ganz unterschiedliche Früchte. Wo sind unsere Früchte? Unsere Kinder sind Früchte. Aber bitte versteht mich nicht falsch. Es ist immer noch das Werk des Herrn, wenn unsere Kinder gut geraten. Natürlich sollen wir alles daran setzen, sie zu erziehen, in der Zucht des Herrn und in der Gottesfurcht. Aber das andere muss der Herr wirken. Frucht bringen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und meine Jünger werdet, Gott genügt sich noch gar nicht mit wenig Frucht. Er möchte viel Frucht. Und du hast ja vielleicht 80 Jahre in deinem Leben Zeit, viel Frucht zu bringen. Die Abrechnung, die kommt hinterher. Und jetzt sind wir bemüht, unterwegs zu sein, geübte Sinne zu bekommen letztendlich. Da heißt es ja, lasst aber auch die Unseren lernen. Wer sind bei euch die Unseren, Christian? Ja, alle, die zur Gemeinde gehören. Gehörst du zur Gemeinde? Du und du und du. Verbindlichkeit, betest du für die Gemeinde, gibst du für die Gemeinde, singst du für die Gemeinde. Das sind herrliche Lieder, was wir hier hören. Was tust du für die Gemeinde? Bitte, tue es für die Gemeinde. Gott hat dich begabt, ob alt oder jung. Mensch, Meier, die Alten, die haben so viel Erfahrung. Ich muss es immer wieder den Jungen sagen, diese Geschichte mit dem Elisha. Die Prophetenschüler, die jungen Hupfer sozusagen, die sagen, Herr, wir wollen ein Haus bauen. Aber du, Elisha, du musst mit uns gehen. Du hast schon so viel erlebt und Erfahrung, bitte. Also die Gemeinde ist ein von Jung und Alt ein Zusammengefügtsein, um gemeinsam dem Herrn zu dienen und Frucht zu bringen, als Gemeinde auch Frucht zu bringen. Und ihr werdet hier sehr beobachtet. Der erste Blick, als ich runterfuhr von der Autobahn runter, ich bin ja von Köln rübergekommen, von Olpe, das Kreuz da oben ist weg bei euch. Jetzt müsst ihr das Kreuz in die Häuser tragen, den Christus, der auferstanden ist. Das ist eure Aufgabe. Gott hat euch hier sehr erhöht, um von hier aus im Tal die Arbeit zu tun. Möchten wir es mal so sagen? Das ist schön, dort unten zu wirken für ihn. Der Petrus, der sagt, letztendlich, und er sagt auch schon vorher und sagt, ich gebe es nicht auf, solange ich in diesem Zelthaus bin. Ihr Männer, befleißigt euch, eure Berufung festzumachen. Und warum sage ich es euch? Er sagt, weil von euch schon eigentlich nicht richtig, richtig schnarchen in der Kirchenbank. Ihnen geht es so gut, sie haben vergessen. Und jetzt erinnert sie der Petrus dran, an das, was der Herr in ihrem Leben erleben möchte. Eifer für Gott, Eifer für die Gemeinde, Eifer in der Nachfolge. Und dann gehen wir weg von der Frucht bringen, jetzt wieder in unseren Text. Der vierte Punkt ist, erinnere sie niemand zu lästern. Lästern ist so eine schreckliche Sache. Ich bin schon ein paar Mal in meinem Leben solchen Lästereien ausgesetzt geworden, bis der Herr mich gerechtfertigt hat wieder. Aber wenn wir, die wir das Wort Gottes vielleicht reden, oder auch andere ganz normale Gemeindeglieder, Kinder Gottes, durch andere in Nöte bekommen, weil sie dem anderen etwas ins Ohr geflüstert haben, was scheinbar schlecht ist und was er erfahren hat über den oder über jenen und über diesen, das ist Rufmord. Das ist etwas so Schreckliches. Und Gott wird es nicht ungestraft lassen an dem, der dem anderen, Luther sagt, Ohrenbläserei, etwas ins Ohr gelästert hat über den unbescholtenen Bruder. Aber das ist eine Spannung, wenn du da drin steckst. Nur Gott kann sie auflösen. Also niemand zu lästern. Psalm 15 könnt ihr ja anführen. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Ist die Frage, die ich mir mal bei der Auslegung von dem Psalm auch gestellt habe. Und die Antwort ist, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet, in seinem Herzen nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Es war also auch schon in uralten Zeiten so, dass Menschen verschmäht worden sind, verlästert worden sind. Niemand zu lästern, das heißt auch nicht auch nur einen Menschen, das ist hier im Grundtext so stark betont, gleich am Anfang, gar nie nicht, würden wir sagen, lästern. Also schließen das Ganze aus. Und dann ein fünfter Punkt, erinnere Sie nicht, streitsüchtig zu sein. Ich war in meinen jungen Jahren in der Nachfolge sehr streitsüchtig. Ich habe mich mit jedem anderen, der nicht meiner Meinung war, duelliert, sagen wir es mal so. Und da muss ich mich heute noch für manches schämen. Und ich habe eine ganze Kette gehabt, wo ich mich entschuldigen musste und um Vergebung beten musste. Das ist so etwas Böses. Die Position, sich so in falscher Art und Weise zu behaupten wollen. Das war damals auch der Crash. Übrigens soll ich vom Sigurd Pfeifle grüßen, ganz herzlich. Er hat jetzt letzte Woche das erste Mal wieder in der Gemeinde gepredigt. Es scheint ihm jetzt auch wirklich gut zu gehen. Der Krebs hat also höchstwahrscheinlich nicht so viel Schaden angerichtet, wie man zuerst mal erschrickt, wenn man das Urteil hört. Und das wollen wir für ihn weiter beten. Es ist eine schöne Gemeinschaft, wenn wir dann zusammen unterwegs sind. Also er ist Ältester, ich bin ein älterer Bruder. Und wenn wir die Gemeindeglieder gemeinsam besuchen und ihnen helfen, zurechtzukommen. Und das kann man ja nur, weil wir versöhnt sind. Aber es gab eine Zeit, da waren wir nicht versöhnt. Da war jeder von uns voll daneben, sozusagen. Jeder wollte die Oberhand über den anderen, leider. Ist schon lange her. Gott hat eine Heilsgeschichte draus geschrieben. Wir dienen in einer Gemeinde einmütig und treten füreinander vom Thron Gottes ein. Und der Herr segnet uns. Ja, nicht streitsüchtig zu sein. Und da steckt das Wort im Griechischen für Machete. Was ist eine Machete? Das ist so eine Waffe, gell? Da kann man töten, niedermetzeln, schlagen. ausschalten. Die Bibel lehrt uns hingegen, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, das ist auch eine Möglichkeit, was zu nichts nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Römer 12, Vers 18. So viel an euch liegt, also an dir, setzt deinen Namen ein. Habt Frieden mit jedermann. 1. Korinther 7, Vers 15. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Ihr Streitochsen, sage ich zu mir. Ja? Dieses Wort wirkt dann. 2. Korinther 13, Vers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Ja? Und manchmal schreien wir oder sagen, Friede, Friede, und ist doch kein Friede, wie bei Jeremia. Es ist nur so ein Burgfrieden. Nee, Gott hat uns Frieden gegeben und wir können in diesem Frieden leben. Römer 2, Vers 10. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Wir wollen ja das gute Werk tun. Epheser 2, 14 und 17. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einen Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat in deinem Leben Frieden gemacht. Und jetzt leben wir in seinem Frieden. Wir lassen uns nicht ein auf Streitereien, die nur zur Verwirrung führen. Ein sechster Punkt, da sind wir schon gleich am Ende, erinnere sie, milde zu sein. Und das heißt, nicht nur die Ältesten einer Gemeinde nach 1. Timotheus 3, Vers 3 sollen solche in Charakter aufweisen, milde zu haben, sondern alle Gläubigen. Das heißt, dass wir scharfe und harte, provokative Worte möglichst nicht in unseren christlichen Charakter zulassen. Noch einmal, das heißt für uns alle, dass wir nicht in einer falschen Art provozierend für den anderen wirken. Wir suchen Frieden. Erinnere sie, milde zu sein. Nicht nur die Ältesten, also eine Gemeinde, sollen milde sein. Erinnere sie an allen Menschen, Sanftmut zu erweisen. Ja, das ist wichtig. Mit Sanftmütigkeit dem Nächsten zu begegnen. In einer milden Herzensgesinnung. Und das hat eine Verheißung, Matthäus 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Wenn ihr mal über diese Glückseligkeitsverheißung hier mehr nachdenken wollt, lest mal den Psalm 37. Der Psalm 37 ist eine Auslegung von dieser Seligpreisung, durch und durch. Diese Verheißung zeigt also, wie völlig anders der Christ ist. Er passt eigentlich gar nicht in diese böse Welt und Finsternis. Und deswegen haben wir auch andauernd Probleme. Wir wissen manchmal gar nicht, wie wir mit der Falschheit und Bösartigkeit der Menschen um uns herum richtig evangeliumsgemäß auch umgehen sollen. Aber Sanftmut und Milde sind immer ein Mittel, heranzukommen an den Menschen und zuhören zu können. Und wie oft bin ich jetzt schon gefragt worden in den letzten Wochen, ja, und was sagt ihr Christen dazu? Das Beste, was uns passieren kann. Leben wir so, dass es auffällt, dass wir anders sind, als alle Welt ist. Aber in Wahrheit und Klarheit. Wir müssen gar nicht zurücknehmen von unserem Glauben, irgendwie denken, der andere versteht es ja sowieso nicht. Aber bitte gewöhnen wir uns keine fromme Sprache mit frommen Jargon an, sondern versuchen wir wirklich in unserer deutschen Art, wir können uns genau ausdrücken, genau auszudrücken und nicht fromm auszudrücken. Das ist hilfreich für den Hörer. Ja, diese Sanftmut ist, darf man jetzt falsch verstehen. Einmal in dem Bereich ist ja, wir sollen demütig sein, Demut gegenüber Gott. Das heißt, drunter bleiben unter Gott. Und in meiner Beziehung zu den Menschen sanftmütig zu sein. Dann sind wir am richtigen Weg. Und zum Schluss die Frage, was ich ja aufgeschrieben habe, dieser Erinnerungsmarathon, wozu eigentlich? Wahrscheinlich, weil wir es nötig haben. Er ist ja in der Schrift, Titus 3, Vers 3, der zeigt uns, wer wir ehemals waren. Jetzt haben wir gesehen, wer wir jetzt geworden sind und sein sollen. Und Vers 3 nach unserem Predigtext sagt, wer wir waren. Und da heißt, denn einst waren auch wir unverständig, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Wir stehen allzeit in der Gefahr, wieder rückfällig zu werden. Deswegen die Botschaft heute. Erinnerung. Und wir haben gesehen, Gott schreibt alles in ein Buch auf und besonders uns, die wir den Herrn fürchten und uns heute getroffen haben, um auf ihn zu hören. Amen.